Land? Ist es recht, wenn ich Dialekt rede oder versteht es jemand nicht? Dann mache ich es auf Zürichdeutsch. Anders beten. Beten gehört zum Christ wie das Wasser zum Meer. Ist so selbstverständlich, wenn ich mit Gott unterwegs bin, wenn ich mit Jesus lebe, so rede ich mit ihm. Aber wir wissen es auch, sofort beim Thema Gebet melden sich Fragen, zum Beispiel schlechte Gewissen. Beten, das kommt doch immer zu kurz. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber beten sehe ich immer mehr. Und dann manchmal ist sie auch Pflicht einfach. Ich will mir meine Zeit nehmen, ich muss sie mir nehmen. Es ist Pflicht, innerliche Pflicht. Soll ich jetzt mal sagen, auch manchmal ein bisschen langweilig. Warum ist es so schwierig, sich die Zeit im Alltag rauszunehmen oder in der Gemeinde in der Gebetszeit zu sein? Weil wir lieber anders machen. Und wir haben schon so viel gehört über das Gebet. Wir wissen es eigentlich schon, wir wissen ganz viel, nur eben, wie läuft es denn? Und manche haben doch auch resigniert und beten eigentlich wenig, wenn man ehrlich ist. Ich freue mich immer wieder, wenn ich die Bibel lese. Ist eigentlich schon erstaunlich. Ich lese das Buch jetzt etwa 60 Jahre. Immer das gleiche Buch. Und ich lese es noch intensiv. Und dann ist für mich immer wieder ein Wunder und auch eine Sternstunde, wenn Gott wieder speziell redet. Und so ist es mir gegangen, mal in einer schlaflosen Nacht, wo ich gelesen habe, und so ist die Predigt entstanden. Ich lese Johannes 2, Vers 1 bis 11. Am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dabei. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesus zu ihm, sie haben keinen Wein. Jesus antwortete ihr, Frau, was geht mich das an? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung, wie sie bei den Juden Sitte war, und in jeden gingen etwa 100 Liter. Jesus sagte zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er sagte zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Tafelmeister. Und sie brachten sie. Als er aber den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Jünger aber wussten es, dass die das Wasser geschöpft hatten, rief der Tafelmeister den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder gibt zuerst den guten Wein und dann, wenn sie angetrunken sind, den schlechteren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah in Kana in Galiläa und er zeigte damit seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Das ist das erste Zeichen, das Jesus gesetzt hat. Das erste Wunder, es wird ausdrücklich so gesagt, das Jesus da hat. Ich bin überzeugt, das ist nicht zufällig. Und das überrascht. Da zeigt Jesus vor allem am Anfang an, es ist eine neue Zeit. Es ist der Start von seiner Wirksamkeit. Und was für eine. Wenn andere angefangen haben zu wirken, zum Beispiel Mose, dann hat gerade das Reich Gottes angefangen mit den Ägyptern, mit dem Auszug und so weiter. Wenn Johannes der Täufer sein Wirken angefangen hat, dann hat er angefangen, Gericht zu predigen. Und Jesus fängt an und macht Wein. Ist schon sehr erstaunlich. Zeigt wie, das ist etwas ganz Neues, das ist eine ganz neue Zeit. Gott bringt wirklich das Geschenk für die Menschen, Gnade. So wie es Johannes schon im Kapitel vorher formuliert hat. Das Gesetz ist durch Mose gekommen, aber Gnade jetzt durch Jesus. Und für mich ist erstaunlich, das Erste, was Jesus macht und seine Herrlichkeit zeigt, er löst ein Luxusproblem. Im rauschenden Hochzeitsfest, das dauert in Israel etwa eine Woche, haben sie offenbar mehr Wein getrunken als erwartet und so ist es ihnen ausgegangen. Und jetzt macht Jesus einen Spitzenwein. Ich hätte gern probiert. Ja, Wasser hat sie auch da, oder? Von Wasser lebt man ja. Oder vielleicht einen billigen Fussel oder so, zum am Schluss noch strecken. Aber Jesus macht keine billige Sache. Wo Jesus etwas macht, hat das göttliche Qualität. Das hilft mir. Wenn ich in der Bibel lese, auch von Jesus, dann lese ich immer wieder, dass Jesus für die Armen und Elenden gekommen ist. Und ich lese zum Beispiel in Indien, da werden Menschen geheilt aufs Gebet hin, einfach darum, weil es gar keine medizinische Versorgung gibt. Sie beten und Gott heilt. Andere Arme brauchen, dass sie überhaupt leben können, dass Gott Wunder tut. Aber bei uns? Ich brauche doch das nicht. Ich habe nicht alles menschlich. Ich kann fast alles machen. Hilft dann Jesus auch bei Luxusproblemen? Ja. Und das macht mir Mut. Wir hier bei uns haben den Jesus auch, der auch für uns da ist. Wie hier jetzt an dem Hochzeug. Aber eigentlich wollte ich ja vom Wetter reden. Vielleicht haben wir ständig gefragt, wo steckt denn überhaupt das Gebet da drin? Es ist eine ganz gewaltige Lektion. Vielleicht ein bisschen anders, als man es erwartet. Ich habe zwei Themenbereiche. Der erste ist das andersartige Gebet und das zweite Jesus Vertrauen. Ich komme zum ersten. Das andersartige Gebet. In der Bibel steht ganz viel über das Gebet und sehr Unterschiedliches. Und ich denke, das ist gut. Gebet hat so viele Arten, so viele Formen. Das ist wie ein Blumenstrauß. Mal schaue ich diese Blumen an, mal ist das wichtig. Und das können wir nie gegeneinander ausspielen oder so. Zum Beispiel soll das Gebet wirklich an Gott gerichtet sein. Manchmal ertappe ich mich, dass ich einfach rede. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und wenn Gott mir beim Verlauf vom Gebetszeit, vom Gebetsraum, wird fragen, was hast du jetzt eigentlich wollen? Ich ehrlicherweise müsste sagen, ja, eigentlich nichts, ich habe nur ein bisschen beten. Das Gebet soll im Glauben geschehen. Ich richte jetzt meine Worte, meinen Blick, richtig an den Gott, der lebt, der da ist, der das total ernst nimmt. Die Bibel sagt auch, wir sollen mit Ausdauer beten, so wie die Frau dort, die Jesus als Beispiel braucht, die betet und bestürmt und macht und am Schluss der sagt, ja, das Gestürm mag jetzt nicht mehr los, jetzt erhöre ich halt. Auch das ist eine Variante. Oder dann jetzt, gerade wie wir es noch gehört haben, wir sollen nicht plappern, also einfach so eben routinemässig. Ich meine, wir kennen sie alles. Wenn immer wieder das Gleiche sagst, studierst du am Schluss nicht mehr viel dabei. Also ganz Verschiedenes, was zum Gebet gesagt wird. Das Gebet, das da im Text drinsteckt, ist speziell. Es stammt von der Maria und heisst, sie haben kein Wein. Punkt. Griechisch ist noch ein Wort weniger. Die Mutter, Maria, kennt ihren Sohn. Ich bin überzeugt, wenn ein Mensch Jesus am besten kennt hat, als er auf dieser Welt gelebt hat, dann war es Maria. 30 Jahre hat sie Haus und Leben mit ihm geteilt. Sie hat genau gewusst, wie Jesus ist. Sie hat auch gewusst, wie er da ist, am Hochzeug. Und weil sie ihn so gut gekannt hat, darum betet sie so. Für Maria ist klar, der weiß alles. Der braucht keine Erklärung. Für Maria ist völlig klar, der kann alles. Ich muss ihm nicht erklären, wie er es machen könnte. Und weiter ist ihr ganz bewusst, der ist echt gut. Der ist so gut, der macht es am Schluss recht. Okay, aber warum sollen wir dann überhaupt noch beten? Ganz einfach. Mit dem, dass sie vielleicht eben zu Jesus schauen und sagt, Jesus, sie haben kein Wein. In dem lässt sie Jesus ins Problem hinein. Und sagt so, du bist jetzt dran. Ich kann das Problem nicht lösen, aber du kannst es. Punkt. Sie nimmt sich selber zurück und überlässt die Verantwortung ihm. Sie überlässt das Problem dem, der es lösen kann. Oder anders, ganz kurz gesagt, sie vertraut ihm in dem Punkt. Und das Gebet ist nichts anderes als das Zeichen, das ich setze. Das können drei Wörter sein. Ich vertraue dir da drin. Mehr braucht sie nicht zu sagen. Genauso hat sie ja Jesus später gesagt, wir haben es gelesen, ich lese es nochmal, einfach jetzt den ersten Vers aus Matthäus 6, Vers 7. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel reden wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr nötig habt, bevor ihr ihn bittet. Jesus sagt es wieder, er weiß doch schon alles. Ist doch alles klar. Du musst ihm nichts erklären, musst nicht viel Wort machen. Und dann lehrt er das sogenannte Vaterunser, wo wir jetzt noch mal gebetet haben. Habt ihr ja auch schon gemerkt, so kurze, prägnante Sätze und hinter jedem steht ein riesiges Thema, das wir reden könnten. Ist ganz kurz, knapp. Auch das ist bei dir. Bei mir ist es einige Zeit her, seit der Nacht, wo die Predigt entstanden ist. Und darum habe ich schon geübt. Und das ist etwas Interessantes. Ich merke, wie sich manches verändert in meinem Gebet. Ganz praktisch zum Beispiel, ich bin mit dem Auto unterwegs. Jesus, ich habe keinen Parkplatz. Oder du, ich habe so Kopfweh. Ich sage es ihm bewusst. Das andere ist seine Sache. Oder kommt mir in den Sinn, der Fritz, er ist im Spital, ist am Sterben. Du, der Fritz, ist am Sterben. Natürlich weiss das Jesus, aber damit sage ich Jesus, du bist ja dort dran. Das ist das Gebet. Er weiß auch, was er muss machen, was der Fritz nötig hat und alles, was ihm alles nicht sagt. Ich lese die Zeitung und sage, Jesus, nächsten Sonntag ist Abstimmung. Alles klar, oder? Oder ich lese wieder einmal mehr, du Jesus, wir haben ein Problem mit der EU. Ist alles klar? Ich habe gemerkt, dass das kurze Beten viel mehr in den Alltag eingeht und mein Leben irgendwie ändert und eigentlich meinen Wunsch erfüllt, dass ich mein Leben mehr betend leben kann. Ich laufe an einem Menschen vorbei, irgendwie, der mit dem Kind im Schnee spielt. Er redet ein paar Worte mit mir, ich kenne den nicht. Und sage nachher, Jesus, der braucht dich auch. Vielleicht schickt mich Jesus mal zu ihm oder der andere begegnet irgendjemandem. Aber so kann ich für ihn beten. Ich, für den Menschen, der im Zug jetzt heute Morgen vis-à-vis sitzt. Jesus, der auch. Oder die auch. Das ist so beten. Es ist herrlich befreiend. Kurz, ich muss Gott gar nichts erklären. Ich muss ihm keinen Vorschlag machen, was jetzt der nötig oder die nötig hat. Einfach vertrauensvoll, du und der oder die, die gehören jetzt zusammen. Und das ist das Beste. Mehr braucht es nicht. Nochmal, es heisst nur, ich lasse Gott ins Anliegen nie, ich überlasse es ihm. Und zwar immer wieder neu. Das ist ja so, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Frage habe oder irgendein Problem, das ich davor stehe, dann ist es ja nicht so, dass ich nur einmal sage, Jesus, schau da. Sondern das wirbelt ja dann richtig und kommt immer wieder neu auf und so, und dann sagen sie halt zehnmal, Jesus, du bist immer noch dran. Und so wird es dann manchmal auch zum ständigen Beten. Aber nicht zum wortreichen Beten, sondern immer wieder zum gleichen. Ja, Jesus, da bist ja du dran. Und so kommt auch das Gebet, das immer wieder kommt. Aber es bleibt das gleiche Gebet. Ich will immer neu loslassen, ihm überlassen. Ist ein Kampf manchmal, wirklich ein Kampf. Aber ich will um das kämpfen, dass das, wo bei ihm, wo ich bei ihm abgegeben habe, auch bei ihm bleibt. Gott braucht unsere Erklärungen und unsere Worte nicht, aber uns tun es manchmal gut. Wenn ich Psalmen lese, das sind ganz ein Haufen Worte. Da klagen die Leute, da bieten die Leute, da rufen die Leute. Nicht, weil das Gott nötig hat. Aber der, der betet, hat es nötig. Da heisst, ich schütte mein Herz vor dir aus. Tut doch gut. Aber im Bewusstsein, ich darf so beten. Ich darf das ganze Herz vor ihm ausschütten. Aber das ist nicht, weil es Gott nötig hat, sondern ich. Das ist Hilfe für mich. Die Antwort, die Jesus gibt, ist erschreckend. Viele Übersetzungen beschönigen da, was Jesus sagt. Im Grundtext heisst es, Frau, geht mir nichts an. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Kann Jesus so reagieren, so Antwort geben? Ja. Es gibt eine Parallelstelle, übrigens ganz, ganz ähnlich, wo der Lazarus krank wird. Da sind Maria und Martha, die zu ihm schickt, er ist nicht gerade in der Nähe, schickt ein Boot und lässt sagen, Jesus, der, den du liebst, ist krank. Wieder so ein Gebet, oder? Nicht heilen ihn zu und. Nur sag, Jesus, wir vertrauen dir, darum schicken wir den zu dir, der ist krank. Genau wieder so ein Gebet. Und was macht? Jesus bleibt noch dort. Kommt nicht einmal, bis er gestorben ist. Und so ist auch da die Antwort recht unfreundlich auf den ersten Blick. Was habe ich mit dir zu tun, Frau? Nicht einmal Mutter. Wie schwierig. Beten kann manchmal sehr schwierig sein. Auch wenn wir die Antwort von Gott überkommen. Völlig distanziert. Ich weiss nicht, ob es Maria verstanden hat oder nicht. Aber sie war nicht eingeschnappt, sie reagiert völlig stark, finde ich. Sagt so den Diener, was er euch sagt, das macht. Nur das. Also nicht, hey, und so weiter. Fangt an, viele Worte machen, erklären und so weiter. Nein, nur, kein Wort zu Jesus. Was er euch sagt, das macht. Ist ja noch das Risiko, oder? Wenn er schon so nicht so freundlich tönt, scheint schwierig. Ich weiß nicht, ob es Maria verstanden hat, aber sie hat richtig reagiert. Dann geht es weiter, Vers 5. Eben, was er euch sagt, das tut. Es standen dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung, also Riesenkübel eigentlich. Und da kommt jetzt der Befehl von Jesus, füllt die mit Wasser. Und da komme ich zum zweiten Punkt, Jesus Vertrauen. Maria, was er euch sagt, das tut. Was für ein Wort. Wir beten ja auch oft umgekehrt, was ich dir sage, das tue. Das ist oft unser Gebet, ist aber nicht die Richtung. Es geht umgekehrt, was er euch sagt, das tun. Wir müssen Gott eben keine Anleitungen geben. Ich denke, das ist mühevoll für Gott und für uns, wenn wir ihn beschwätzen wollen, etwas zu tun. So ist es da nicht. Das tönt ja schon gut. Das tönt schon stark, was er euch sagt, das tönt. Aber in der Praxis ist das noch schwierig, einfach so einen Blankoscheck auszustellen und zu sagen, was immer du sagst, das mache ich. Ich weiß ja nicht, was er sagt. Bei mir ist manchmal das Problem, dass ich nicht so sicher weiß, habe ich ihn richtig verstanden. Hätte ja können sein. Ist denn wirklich das, was Jesus gesagt hat, oder habe ich das verwechselt mit dem, was ich selber denke? Ist mir manchmal ein Problem? Oder er könnte ja etwas sagen, was ich gar nicht will. Ich kann ja schliesslich meine Vorstellung auch. Aber einfach so, was er euch sagt, das tönt. Es könnte ja etwas sein, was mir nicht passt. Und ob es dann am Schluss wirklich funktioniert, manchmal sind die Menschen enttäuscht worden von Jesus, oder nicht? Und einfach da dabei bleiben, was er euch sagt, das tönt. Ohne Wenn und Aber. Das ist Vertrauen. Starkes Vertrauen. Aber eigentlich ist das nicht die Grundlage von unserem Leben mit Gott, diese Haltung. Ist das nicht der genetische Code von einem Kind Gottes? Was er euch sagt, das tönt. Es war nicht so, am Anfang, wo wir zu Gott gefunden haben, sind wir stillgestanden und haben gesagt, ich verlasse dir richtig zu leben, wie ich will. Und richte mich jetzt so aus auf dich. Das ist doch genau die Abkehr von der anderen Richtung, wo ich tue, was ich will. Und es ist doch genau das neue Programm, was er mir sagt, das tue ich. Das ist das normale Christsein. Einen anderen gibt es doch nicht. Also eigentlich selbstverständlich für jeden Christ. Und jetzt ist es so, dass Gott genau das und nur das Sätzchen immer wieder will bestätigt haben. Darum schickt er uns so schwierige Situationen. Er will nur immer wieder hören, ja, was du sagst, das tue ich. Und er will es nicht nur hören, er will es sehen. Immer wieder stehen wir vor der Frage, wenn wir die Bibel lesen, was er euch sagt. Ja, tue ich es. Maria sagt, ja, was er euch sagt, das tun. Es ist das Beste. Es kommt nachher gut. Er will einfach immer nur das Vertrauen prüfen. Es geht auch gerade weiter. Jesus sagte zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben hin. Komisch, sie brauchen Wein, nicht Wasser. Wasser haben sie schon. Eigentlich ein unsinniger Befehl. Wir wissen ja, wie es alles gekommen ist. Es wird ja nachher noch schlimmer. Bringt jetzt das an dem, der es probiert, der den Wein probiert, das Wasser. Oder ist es schon Wein geworden? Das steht nicht genau im Text. Ist eigentlich schon herausfordernd. Immer wieder das Prüfen vom Vertrauen. Vertraust du mir wirklich, dass ich es gut mache? Dass ich es richtig mache? Vertraust du mir wirklich? Es geht nicht, ohne dass wir im Leben immer wieder Schritt auf den Glauben hin tun. Und so wächst auch unser Glaube. So wird unser Glaube trainiert und stark. Wie werden wir trainiert und stark, sagen wir mal, als Muskeln? Indem, dass wir etwas machen und immer wieder machen, und dann wird der Muskel stärker. Und genau so übt Gott mit uns. Er probiert es in dieser Frage, wo er uns immer wieder die Frage stellt, ja, machst du es, was er sagt? Und wenn wir uns bewegen auf das hin, wenn wir es tun, dann wird es in unserem Leben trainiert und dann wird auch ein Glaube stärker. Und wir wachsen. Sie haben es gemacht. Sie haben die Krüge bis oben gefüllt. Es war immer noch Wasser. Dort steht es. Sie hätten ja können sagen, ja, Blödsinn. Lange doch halb. Machen wir ein bisschen etwas von dem, was er sagt. Hätte es auch nur die Hälfte an Wein gehabt. Ist ein Wort gegen unsere Halbherzigkeit. Manchmal versuchen wir dann, halb zu machen, was Jesus sagt. Haben das auch schon probiert? Ist auch nur halb gut. Und manchmal sind wir dann enttäuscht worden. Und wir können ja Gott nie etwas bringen, außer jetzt im Bild gesagt Wasser. Den Wein muss er machen. Wir können Krüge mit Wasser füllen. Wir können sie nicht. Der Rest macht Gott und er macht es. Und das müssen wir und werden wir auch immer wieder erleben. Übrigens gilt das für das ganze Leben. Paulus braucht es einmal im Blick aufs Finanzielle. 2. Korinther 9, Vers 6. Wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Gilt immer. Im Blick auf das, mach, was er dir sagt. Es geht noch weiter. Er sagte zu ihnen, schöpf nun, es heisst dort nicht, ob Wasser oder wie, und bringt es dem Tafelmeister. Und auch das, ich meine, wenn es noch Wasser war, was sie da geschöpft haben und dem gebracht haben, schon eher peinlich. Das hätte ja daneben gehen können. Es ist immer wieder ein Risiko zu glauben. Und währenddem, dass sie es tun, geschieht das Wunder. Und dann heisst es im Vers 11, nur noch einmal auf den Punkt gebracht, das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah in Kana, in Galiläa. Und er zeigte damit seine Herrlichkeit. Und da heißt es jetzt, und seine Jünger glaubten an ihn. Das Ziel ist, sie sind stark geworden im Glauben. Was können wir mitnehmen? Zuerst, ich möchte lernen, wie Maria zu beten. Noch mehr üben. Kurz. Ich muss ihm nichts erklären. Offen. Ich muss ihm keinen Vorschlag machen, wie er das Problem lösen könnte. Und vertrauensvoll. Der ist gut. Der macht es einen Weg richtig. Und ich werde jetzt mit üben, gerade ein bisschen mit euch anfangen. Wir nehmen jetzt eine Minute vielleicht Zeit. Und jedes kann mal für sich überlegen, wo könntest du so beten lernen? Ich frage, die dich jetzt beschäftigt. Wo du heute Morgen schon gebetet hast oder wo dir immer ein Anliegen sind. Probier es mal einfach in der Art von der Maria zu beten. Machen wir. Eine kurze Zeit. Und zum zweiten Punkt noch, dass wir lernen, vertrauen. Einfach so, wie die Diener heimgehen und sagen, was er immer mir sagt oder ihr an der Retret, das tun. Alles. Voll. Ist gut, oder? Und sagen wir es immer wieder neu, wenn er uns die Prüfung stellt. Ja, es gilt immer noch, was du sagst, das machen wir. Es kann nämlich auch mit der Zeit eine Abschwächung geben. Bleiben wir dabei, darum fragt er immer wieder neu. Machst du, was er sagt? Und es freut ihn, wenn wir es machen. Wenn wir ihm vertrauen. Und das ist der Weg, steht am Schluss, wo Jesus seine Herrlichkeit wird zeigen. Ist doch grossartig. Ich möchte beten zum Schluss. Jesus, wir möchten beten lernen. Und wir möchten Vertrauen lernen. Mach mit uns das. Darum sagen wir es dir. Amen.